erfolgreiche Apotheke in 6 Gesprächen. Das ist der ACFAM Podcast für motivierte Apothekenmitarbeitende. Herzlich willkommen zu unserem 6. und letzten Gespräch aus dieser Reihe. Schön, sind Sie wieder dabei. Mein Name ist Munja Schröder. Ich bin Apothekerin und Geschäftsführerin der ACFAM und ich freue mich riesig, heute wieder mit Sarah Zehnder über Prozesseffizienz zu sprechen. Sarah ist Apothekerin und sie ist Top 100 Trainerin, Executive Coach und Keynote Speakerin mit Schwerpunkt in den Bereichen Business Coaching, Customer und Leadership Excellence. Sie unterstützt Apotheken, aber auch andere Unternehmen bei Führungsthemen und der Entwicklung eines exzellenten Kundenservice, der begeistert. Begeisterung, das ist ihr Motto. Und in dieser Gesprächsreihe sind wir der Frage nachgegangen, was braucht es, um eine Apotheke erfolgreich in die Zukunft zu führen? Und wir sind uns dem Thema aus verschiedenen Perspektiven angenähert, aber ich glaube, ein Schlüsselpunkt war, dass es vor allem ein top motiviertes Team braucht, das sich in seinem Unternehmen verbunden fühlt, seine Arbeit sinn- und wertvoll findet und diese mit Freude und Begeisterung macht. Und gerade in Zeiten von Personalknappheit ist ein solches Dream-Team, das auch in Stresssituationen zusammenhält und resilient bleibt, wichtig. Ja, wie beim Fußball muss das Team, die Mannschaft, das richtige Teamgeist haben. Aber es braucht auch gut eingespielte Prozessabläufe, um auch mit weniger Ressourcen die anstehende Arbeit möglichst stress- und fehlerfrei bewältigen zu können. Also braucht es effiziente Prozesse. Und darüber möchte ich heute mit dir, Sarah, sprechen. Vielleicht können wir mit den Begriffen beginnen. Was versteht man dann unter Effektivität? Und vielleicht, was sind Gründe für das Scheitern der Prozesseffizienz?
Ja, hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Munja, also auch meinerseits ein herzliches Willkommen zu unserem letzten Podcast. Ja, Prozesseffizienz, Effektivität, was ist denn der Unterschied? Effizienz heißt ja, die Dinge schnell erledigen oder ja, gut machen. Aber Effektivität, das bedeutet ja, dass man die richtigen Dinge schnell und gut erledigt. Also nicht nur die Dinge tut, sondern auch die richtigen Dinge tut. Und genau hier liegt ja quasi das Herzstück, was wir erkennen müssen. Denn Zeit ist Leben und unsere Zeit ist begrenzt. Eisenhower hat ja so quasi mal ein 4-Quadranten-Modell aufgestellt, wo es darum geht, ja, was tun wir denn? Tun wir die dringenden Dinge? Tun wir die wichtigen Dinge? Oder tun wir eher das, was nicht wichtig und nicht dringend ist? Und da hat man gesehen in zahlreichen Studien, dass sich die Menschen hauptsächlich mit dringlichen Dingen beschäftigen, aber nicht mit wirklich wichtigen und dringenden. Also 60% der Zeit sind die meisten Menschen mit dringlichen Dingen beschäftigt, die aber gar nicht so wichtig sind. Und erfolgreiche Unternehmen, die beschäftigen eben sich mit wichtigen Dingen vor allem. Das heißt, proaktiv die Dinge sehen, was Zukunft hat, sich das Unternehmen weiterentwickeln, dort quasi diese Dinge annehmen, oder? Wir haben natürlich, wenn wir jetzt schauen, was ist denn dringlich und wichtig, natürlich ist das auch etwas, das man sofort erledigen muss, oder? Dringlich und wichtig, das hat Priorität Nummer 1. Also nehmen wir Corona. Dringlich und wichtig, oder? Etwas, was man nicht proaktiv vorsehen konnte und erarbeiten konnte. Also das ist sicher etwas, da musste der Apotheker schnell entscheiden, alle Dinge aufgleisen, dass er da mitziehen kann. Wir machen sehr viel diese dringlichen Dinge wie Mails, die uns dringend erscheinen. Wir werden sehr schnell abgelenkt in unserem Alltag, oder? Und deshalb empfehle ich da jedem Unternehmer, dass er sich wirklich mal diesen Dingen annimmt, aufschreibt, was sind denn seine Aufgaben, die er täglich macht, und diese dann den Quadranten zuordnet. Also mache ich jetzt wirklich etwas Dringliches oder mache ich etwas Wichtiges, damit dass er da quasi raussieht und erkennt, welche Dinge er weglassen kann. Denn die nicht dringlichen und nicht wichtigen Sachen, die kann man auf jeden Fall oder muss man auf jeden Fall delegieren. Und das, was nicht dringlich und nicht wichtig ist, das kann man direkt weglassen, eventuell sogar entsorgen. Also deshalb dieser Fokus zu legen, was brennt denn wirklich, oder? Aber ist auch wichtig, nicht nur brennen. Die Feuerwehr oder die Rettungssanitäter, die haben ja quasi ein Motto, eine Prioritätenregel. Und das heißt, wer schreit, der lebt. Also wenn Sie zwei Leute haben, einer bei einem Unfall, einer der schreit und ein anderer, der irgendwo regungslos liegt, ohne einen Mucks von sich zu geben, dann sehen Sie, die Priorität ist dort, nämlich bei dem, der kein Zeichen gibt oder kein Lebenszeichen hat, wer schreit, der lebt. Also, und häufig ist es in unserem Alltag einfach auch so, dass wir das Gefühl haben, da schreit jemand in einem Mail, der will jetzt dringend eine Antwort, aber es wäre gar nicht so wirklich dringend. Und deshalb rate ich da jedem wirklich, diese Dinge mal unter die Lupe zu nehmen, seine Aufgaben und die ganz klar zuzuordnen.
Das finde ich.
Entschuldigung, ja.
Ja, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ich finde das ganz, ganz spannend, was du hier sagst, weil oft denkt man, man möchte Zeit sparen und man möchte schnell sein. Und was du hier sagst, ist, der optimale Nutzen, der ergibt sich gar nicht aus der Schnelligkeit, sondern aus der Investition von Zeit in Planung. Mhm. Also, dass man sagt, eigentlich, wir versuchen immer, die Zeit in den Griff zu bekommen, und eigentlich hat die Zeit uns immer im Griff, und man kann ja auch nicht Zeit sparen. Du kannst ja nicht sagen, ich spare mir die Zeit und habe dann später, kann ich sie dann nutzen, sondern du musst dir wirklich überlegen, wie du in der Zeit lebst und nicht gegen sie.
Genau, genau. Das ist genau richtig. Und es gibt ja da so ein schönes Sprichwort: Wenn es schnell sein soll, dann gehe langsam.
Ja.
Und das finde ich, rufe ich mir auch immer wieder zu Gemüte, wenn ich merke, dass ich irgendwo im Hamsterrad drehe und das Gefühl habe, vor lauter wichtigen Dingen nicht mehr vorwärts zu kommen. Und was du genau sagst, also diesen Fokus darauf zu legen, was ist wichtig für die Zukunft und wie komme ich dahin? Also sich diesem als Unternehmer Zeit, dem Zeit zu widmen, das ist wichtig. Und wie du auch gesagt hast, das Zeitmanagement hört man ja oft, das gibt's ja gar nicht, das ist ein Blödsinn. Wir können Zeit nicht managen. Das Einzige, was wir machen können, ist Prioritäten setzen. Prioritäten setzen, dann auch den Mut haben zu reduzieren, oder? Mut zur Lücke sozusagen, oder? Dinge eben weglassen, die weder wichtig noch dringend sind. Und dann der Fokus auf die Dinge. Also diese drei Steps sind für mich das Wichtige, wie man zum Erfolg kommt, wenn es um Priorisieren oder um Dinge erledigen geht. Was auch sehr toll ist, ist zum Beispiel, wenn du dir am Tag wirklich diese Imperativ-Dinge, die wichtigen und dringenden, also du schreibst dir auf, was ist für morgen wichtig und dringend. Sollten nicht viel mehr als 5 Dinge sein. Und dann hakst du die alle ab, dann hast du das erledigt und hast Zeit für die wichtigen Dinge, eben dein Unternehmen weiterzubringen. Und man sagt ja auch, wenn du am Abend quasi das Pult räumst, also einen weißen Tisch hast und die Dinge erledigt hast, dann fühlst du dich wieder frei. Du gehst nicht mit den Problemen, mit den Aufgaben nach Hause. In der Nacht bist du kreativ und am Morgen kannst du wieder voll Power starten. Und ich zum Beispiel bin ja nicht so ein sehr organisierter Mensch, was ich habe das nicht gerne, wenn ich jetzt eine Woche lang alles verplant habe. Wenn ich einen Office-Tag habe, habe ich nicht gerne, wenn da steht 8 Uhr bis 9 Uhr das, 9 Uhr bis 10 Uhr das. Aber da merke ich, wenn ich das nicht mache, wenn ich keine Struktur hineinbringe, dann werde ich schnell wieder abgelenkt von einem Mail, dann werde ich schnell wieder abgelenkt von einem Telefon, wo ich verpasst habe und zurückrufen muss, obwohl das gar nicht wichtig ist. Dass das gut morgen auch sein könnte, oder? Und so ist es halt auch mit der Prozesseffektivität in der Apotheke, wenn wir schauen. Ich sehe da viele Doppelspurigkeiten noch häufig. Also man ist jetzt voll digitalisiert. Wir schreiben quasi Magistralrezepturen oder irgendwelche Dinge erfassen wir im Computer, haben aber nebenbei immer noch das Buch oder einen Ordner, wie wir das früher gehabt haben. Also diese Doppelspurigkeit, da lohnt es sich sicher mal, über die Bücher zu gehen, zu schauen, was machen wir da eigentlich tagtäglich. Oder auch Rezeptkontrolle, immer wieder ein Thema. Ich hatte das selber auch in der Apotheke. Ich habe fast einen Apotheker, der den ganzen Tag Rezepte am nächsten Tag nochmals kontrolliert hat. Da musste ich mich fragen und ich habe das auch wieder gerade kürzlich in einer Apotheke gesehen und die Apothekerin, die Besitzerin hat selber gefragt, was denkst du darüber? Ist das notwendig? Weil ja, quasi einen Apotheker nochmals beschäftigen für nur die Nachkontrolle von den Rezepten vom Vortag. Da müssen wir fragen, stimmt denn da der Output im Vergleich zum Input, oder? Also diese Dinge unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, was machen wir genau tagtäglich und wie können wir das anders organisieren, ist sicher ganz wichtig. Und vor allem, weil wir ja wissen, das Thema Ressourcenknappheit in der Apotheke und deshalb unbedingt das zu empfehlen, die Prozesseffektivität unter die Lupe zu nehmen. Und wenn ich sage, ich möchte gerne etwas ansprechen, wenn wir sagen, wenn wir Zeit für die wichtigen Dinge uns nehmen als Unternehmer zum Proaktiv, da haben wir jetzt zum Beispiel ab dem 1. Dezember die Möglichkeit von pharmakogenetischen Untersuchungen in der Apotheke. Ja, das ist ja ganz ein neues Feld, das braucht ja Zeit, bis wir uns da eingearbeitet haben und das auch möglich machen, oder? Und das ist nur machbar, wenn wir uns die Zeit nehmen als Unternehmer, das einzuführen und selber da einzuarbeiten, genau gleich wie mit den zahlreichen Dienstleistungen. Schlussendlich hapert es fast immer an dem, dass wir uns zu wenig Zeit nehmen, das ganz gut vorzubereiten, im Team zu implementieren, damit es dann auch die Sicherheit hat, dass das auch im Alltag zur Normalität wird, oder?
Also fehlende Planung. Das ist nämlich spannend. Ich freue mich, dass du auch dieses Thema ansprichst, weil das ist ein Thema, das mir selber auch sehr am Herzen liegt. Wir haben hier mit den pharmakogenetischen Untersuchungen eigentlich eine neue Möglichkeit, uns zu profilieren. Der Gesetzgeber vertraut uns, dass wir das machen können. Dazu gibt es auch nebenbei so die kleine Werbespot, ein Podcast, wo ich mit Professor Samuel Allemann und Kai Heib von Sonogen das bespreche, was es konkret bedeutet für den Apotheker und welche Chancen und Opportunitäten sich da öffnen. Aber zurück zu deinem Punkt, fehlende Planung. Ich höre auch immer von Kollegen, sie haben keine Zeit. Dafür haben wir keine Zeit, aber wir haben andere Probleme, sagen sie mir. Wir haben keine Zeit, wir haben andere Probleme. Und vielleicht eine Haltung, also in der Apotheke, natürlich, es ist ein Geschäft und die Hauptperson in der Apotheke ist natürlich der Kunde.
Genau.
Und da ist ja auch diese Haltung, also gut, der hat natürlich die höchste Priorität. Und da ist vielleicht ein Problem bei der Planung der Ressourcen, dass man natürlich so knapp Personal hat, dass alle damit beschäftigt sind, eigentlich sich um die Kunden zu kümmern und die andere Arbeit nur nebenher passiert. Und dann kommt man zu dem Punkt, dass manche Mitarbeiter das Gefühl haben, der Kunde stört sie bei der Arbeit.
Ja, genau. Also sicher, Kunde hat Prio Nummer 1, oder? Also ohne den können wir nicht überleben und das ist ganz klar. Der muss bei der Planung die Prio 1 haben. Da sind wir genau wieder beim Thema, was ich schon oft gesagt habe, oder? Als Apothekenbesitzer oder Geschäftsführer bist du Unternehmer und der soll sich mehr ums Geschäft kümmern, also am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Das heißt, ich sehe halt immer noch sehr viele Besitzer und Geschäftsführer, die sich im täglichen Plan einschreiben und quasi an der Front sind. Das ist ja schön, wenn die das gerne mögen und sie sagen auch, die Stammkunden wollen uns sehen. Das hat sicher eine gewisse Berechtigung für die, die schon lange dort sind und sie wirklich das ganze Quartier kennen, oder? Man kann aber auch anwesend sein und kurz begrüßen und trotzdem die Beratung den Kollegen, den Teammitgliedern überlassen. Also das bin ich der Meinung, das funktioniert. Man kann als Chef anwesend sein, die Leute begrüßen, einen Schwatz mit ihnen halten, aber dann wirklich die Beratung, können die anderen Apotheker oder die Pharmaassistenten machen. Oder Fachfrau oder Apotheker, wie das ja neu heißt. Entschuldigung. Und ja, Zeit ich habe zu wenig Zeit, Zeit läuft mir davon, all die Dinge. Wie gesagt, Zeit kann man nicht managen. Aber es geht darum, Prioritäten zu setzen. Und absolut. Wenn du dir die Priorität setzt, okay, ich bin da der Hamster im Rad und erledige, was alles am Tag auf mich zukommt, dann wirst du nie Zeit finden, da proaktiv für dein Unternehmen dich den richtigen Dingen zu widmen, oder? Also du musst dir das einplanen, und ich weiß, im Apothekenalltag läuft manches nicht planbar ab, oder? Oder du hast wieder Mitarbeiter, die krank sind, also dann kannst du deinen Office-Tag wieder streichen. Kenne ich alles, also ich weiß, da will ich nicht sagen, dass das einfach ist, überhaupt nicht. Wenn man sich aber bewusst die Dinge mal aufschreibt und ganz klar sagt, okay, das kann ich delegieren, weil da haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist noch etwas, was der Apotheker in der Regel noch nicht so gut kann, in den meisten Fällen. Dass man sich ganz klar bewusst wird, was tue ich denn den ganzen Tag, was sollte ich tun und wie teile ich das jetzt ein? Also ich bin überzeugt, wenn wir uns die Zeit nehmen, das wirklich so zu planen, uns mehr organisatorisch mit dem zu beschäftigen, dann finden wir auch die Zeit. Es gibt ja im Zeitmanagement so ein schönes Experiment, wo man aufzeigen kann. Das seht ihr jetzt leider nicht, aber wenn ihr euch jetzt gleich das mal vorstellt, dann wisst ihr, was ich meine. Ihr habt ein großes Glas. Wir haben große Steine, und das sind unsere wichtigen Dinge, die wir tun müssen. Dann haben wir all das Dringliche, das nicht wichtig ist. Das ist der feine Sand. Wenn wir jetzt das Glas bis fast zu oberst mit dem Sand füllen und dann die großen Steine hineinlegen, dann kann passieren, dass die keinen Platz mehr haben. Ihr könnt euch das vorstellen, weil der ganze Sand erfüllt das Glas. Wenn wir aber zuerst diese großen, wichtigen Dinge machen und die hineinlegen in das Glas, dann findet sich für die kleinen, eher unwichtigen oder dringlichen Dinge, aber nicht so wichtig sind, findet sich noch Platz, wenn wir den Sand dann fein drüber gießen, weil der kann in die Schlupflöcher gehen. Und das zeigt so schön auf, wie die Prioritäten gesetzt werden. Und ich erlebe halt häufig, dass man wirklich in der Apotheke halt kommt, dann Tag startet, oder dann die Kunden, eben kranke Mitarbeiter, und plötzlich ist man wieder an der Front und alles andere hat keine Zeit.
Das ist sehr schön. Also das ist wirklich ein wunderschönes Beispiel, was du da bringst. Wohin hast du etwas gesagt, das natürlich auch logisch ist, man lässt sich sehr schnell ablenken und ist dann nicht so effizient. Also das Thema Multitasking, das geht nicht so gut.
Geht nicht, genau.
Aber das ist, eigentlich läuft das fast ständig so in der Apotheke. Dass wenn ich weil ich Apothekerin bin, wenn ich eine Kundin berate, kommen die Pharmaassistentin, weil dann muss ich noch dieses nach dem Vier-Augen-Prinzip das Rezept kontrollieren, genau, weil der andere Kunde wartet. Das ist vielleicht auch nicht so gut organisiert. Hast du da einen Vorschlag? Weil oft stört mich das, weil ich werde dann abgelenkt. Ich muss mich von meinem Kunden, Patienten, dem ich wirklich die hundertprozentige Aufmerksamkeit schenke, abwenden, das Rezept kontrollieren. Auch für mein Vis-à-vis ist es unangenehm, weil das Gespräch wird immer wieder unterbrochen. Und das läuft aber ständig so.
Ja, genau, das ist richtig. Nein, leider habe ich da noch keine tolle Lösung gefunden.
Aber wäre das vielleicht zum Beispiel, du hast das vorhin erzählt, manchmal hat man einen Apotheker, der den ganzen Tag damit beschäftigt ist, die Rezepte vom Vortag zu kontrollieren. Das ist ja unsinnig, weil das ist dann fast zu spät, oder?
Ja.
Wäre das nicht sinnvoller zu sagen, ein Apotheker ist für die Rezeptkontrolle da? Das heißt, er ist da, um die Rezepte zu kontrollieren, die Pharmaassistentin ausführen. Und dann übernimmt er sie gleich. Und dann ist die Kontrolle wirklich gemacht. Er hat den Zeit dafür. Er macht das nicht nebenher, indem er andere berät, sondern es ist eine Person da, die das macht, und die anderen machen Beratung.
Kann man durchaus so, interessant, habe ich jetzt so noch nie überlegt, aber finde ich spannend, das wäre durchaus mal auszuprobieren, wie das läuft und wie das auch für die Apotheker ist, oder? Du hast richtig gesagt, Multitasking, leider das, was wir uns ja als Frauen oft auf die Schultern schreiben.
Ja.
Also dann weiß man heute, das geht nicht. Doch, es geht schon. Wir machen das ja auch täglich, eben, also in der Apotheke sowieso. Aber auch sonst, denke ich, wir sind ständig damit beschäftigt, oder? Wir kochen, wir führen Gespräche, wir schreiben eine Mail dazwischen. Und es ist ja nicht so, dass das nicht geht, was man weiß. Eben die Effizienz leidet, die Effektivität schlussendlich auch. Also wenn wir zwei Dinge tun, dann sind wir langsamer in diesen Dingen, als wenn wir nur eine machen, erledigen würden. Deshalb wäre das durchaus ein Vorschlag, den man mal ausprobieren kann. Mit dem Thema, dass die gleiche Person ein Rezept anschaut und dann nochmals anschaut, da habe ich persönlich für mich erkannt, wenn ich ein Rezept am Tag gesehen habe und dann nochmals am gleichen Tag anschaue, da erkenne ich die Fehler kaum. Ja. Weil ich wieder das Rezept im Kopf habe und dann auch wieder drüber sehe. Mhm. Das finde ich so ein einziger Einwand, den ich jetzt da haben könnte, dass man, oder wenn man einen Fehler nicht gleich sieht und dann im Kopf das Rezept noch hat, dann schaut man wieder nicht gleich hin und könnte es vielleicht so wieder verpassen. Also mir ist das oft so passiert. Aber das ist vielleicht etwas, was auch bei mir zum Fokussieren, zum Erarbeiten gewesen wäre. Ja.
Nicht unbedingt. Ich überlege gerade, ich finde, das, was du sagst, stimmt. Aber die Frage ist, eigentlich heißt das Vier-Augen-Prinzip.
Genau.
Es braucht nicht sechs Augen. Weil Nein, wenn wir sagen Vier-Augen-Prinzip, heißt die Pharmaassistentin hat das Rezept, sie hat zwei Augen. Sie liest das Rezept, sie bereitet es vor. Wir müssen annehmen, dass sie... Oder ich habe jetzt Pharmaassistentin gesagt, Fachfrau Apotheke. Das, sie hat ja auch eine Fachausbildung. Sie weiß, was sie tut. Sie bereitet das vor und dann kommt ein Apotheker, der schaut auch noch drauf. Das müsste doch reichen. Das sind die Augen.
Das ist das, was ich jetzt auch empfehle. Ich sage den Apotheken, mach doch mal so eine Strichliste. Wenn ihr das sowieso macht, oder am nächsten Tag kontrollieren alle Apotheker noch, oder die Apotheker nochmal die Rezepte, mach mal eine Strichliste, was denn überhaupt für Fehler auftreten. Meistens sind das irgendwelche falscher Arzt oder so, aber nicht irgendwelche schwerwiegenden Dinge. Und jetzt heute, wo ja fast die meisten Rezepte nicht mehr handgeschrieben sind, sondern digital, ist ja die Fehlerquelle nochmals verringert, weil da hatten wir ja schon oft immer wieder das Thema, dass man etwas Falsches lesen konnte, oder? Bei den handgeschriebenen Rezepten. Aber jetzt, wo das klar ist, also wo das dann nicht mehr die Schrift das Thema sein kann, schaut doch mal, wie viele Fehler passieren und was sind das für Fehler. Weil wenn das dann Krankenkassenfehler sind, dann lohnt sich dann wirklich der Input definitiv nicht mehr, oder? Weil das merkt ja dann, bei der Abrechnung wird ja das erkannt und dann wird das geändert, oder? Und deshalb sage ich, das ist eben für mich das Thema, schaut mal an, was macht ihr täglich für Arbeiten? Überlegt euch wirklich, macht das Sinn? Also was ist der Input, was ist der Output?
Also
und dann ändert. Ja.
Super, weil das erstens gibt das einem auch Sicherheit dann bei der Entscheidung.
Ja.
Und zweitens bei meinem Vorschlag, wenn man sagt, okay, und der Apotheker, der die Rezepte kontrolliert, der macht nur das. Vielleicht nicht den ganzen Tag, weil ich denke, das ist öde, aber man könnte sagen, zwei Stunden machst du das, zwei Stunden gehst du wieder vor, also dann ist das auch abwechslungsreich, dann bist du auch wieder, kriegst du den Kopf ja auch wieder frei. Vielleicht, wenn du den ganzen Tag nur Rezepte kontrollierst, siehst du auch keine Fehler mehr, aber das könnte man doch sehr gut gestalten.
Genau.
Aber die Person macht das eine Zeit lang nur das und ist nicht abgelenkt und dann kann man auch sicher sein, dass sie es wirklich gut macht. Weil ich habe eher das Problem, dass wenn wir das so machen, wie wir es machen, dass ich eine Person berate, ganz in Gedanken bei dieser Person bin und nebenher ein Rezept kontrolliere, dann bin ich eher abgelenkt und dann übersehe ich auch Sachen.
Ja, das ist ganz klar so. Also eben dieses Multitasking, oder? Da sind wir nicht gleich fokussiert. Deshalb passieren dann auch eher die Fehler, oder? Ich habe auch gesagt, oder ihr hört jetzt mal, wenn ihr dann einen Tag dann wirklich im Stress seid, zum Beispiel jemand, auch eine Apothekerin krank, du musst wirklich alles selber machen. Du hast eben dieses Multitasking ständig abgelenkt, der Fokus ist viel anstrengender. Dann nimm doch auch diese Rezepte halt speziell raus, oder bei denen, wo du das Gefühl hast, die sind wirklich, nochmals zum Anschauen vielleicht wegen Dosierungen oder das war, da habe ich lange gerechnet, da habe ich lange kontrolliert, dann das Einzelne halt nochmals rausfiltern. Da braucht man aber nicht jedes Doppelgarnrezept, das quasi Standard und nicht viele Fehler beherbergen kann, nochmals unter die Lupe zu nehmen.
Oder? Richtig, oder Repetitionsrezepte.
Genau, Repetitionen, genau. Deshalb sage ich, das sind so, ich sehe einfach, dass sehr viele Dinge, die machen wir aus Gewohnheit, weil man das immer so gemacht hat und überlegt gar nicht, reflektiert gar nicht, ja, macht das denn überhaupt noch diesen Sinn? Oder wie könnte ich das anders gestalten, dass ich eben andere Prioritäten setzen kann und die Zeit anders nutzen kann? Weil das ist ja das, was wir tun können. Schauen, was wir in der Zeit, die wir haben, machen wollen.
Das ist dieses an starren Prozessen festhalten.
Ja,
und genau. Das machen wir, weil es uns Sicherheit gibt. Das und viele sicher, Apotheker ja. sind Sicherheitskandidaten. Sie wollen ja natürlich absolute Sicherheit.
Ja.
Und vielleicht auch manchmal, dass die Prozesse gar nicht so transparent sind oder nicht durchdacht, sondern man macht das, weil man es immer schon so gemacht hat.
Genau.
Und keiner traut sich, darüber nachzudenken, macht das Sinn? Und da finde ich deinen Vorschlag, denn auch zu sagen, gut, ich mache eine Analyse, das als Wissenschaftler ist das wahrscheinlich hilfreich. Ich schaue mal eine Woche lang, wie viele Fehler entdecke ich bei der Nachkontrolle? Was sind das für Fehler? Und dann kann ich wirklich abschätzen, macht das überhaupt Sinn?
Ja, richtig. Also das empfehle ich wirklich, dass man muss ja nicht gleich alles nehmen, aber dass man Schritt für Schritt die Dinge mal analysiert, oder? Wir haben ja das QMS. Jede Apotheke hat jetzt ein QMS. Und das ist ja auch so, da sehen wir häufig, dass zwar alles definiert, aber wirklich im Alltag wird es noch nicht gelebt, oder? Mhm.
Da kann ich nur beipflichten. Man steht zwar da drin, aber jeder macht das anders.
Genau. Und wie gesagt, ich bin überhaupt nicht der da so an starren, fixen Strukturen, also ich liebe das nicht. Ich habe aber durchaus auch die Vorteile erkannt davon. Und dass, wenn es einfach zu leger, zu locker ist und jeder anders handhabt, dass das in einem großen Team nicht funktionieren kann, oder? Also ich weiß früher unsere Zettelwirtschaft, oder? Wo wir dann allen noch eine Notiz geschrieben haben und das hängt dann irgendwo, oder? Ja, in einem kleinen Team, wo alle sich kennen oder wo du vielprozentig da bist, dann hast du alles im Griff, dann funktioniert das, oder? Aber wenn du ein großes Team bist, dann müssen die Informationen standardisiert weitergegeben werden, oder? Und das finde ich halt trotzdem immer wieder, dass ich da in einer Apotheke bin, ein Kunde kommt und sagt, letztes Mal mit der Dame, die Dame sitzt nicht da und die Leute haben keine Ahnung, wo sie jetzt die Informationen finden. Obwohl wir ein QMS haben und alles standardisiert ist.
Ja, ich glaube, und das hast du gut gesagt. Starre Prozesse, das ist schlecht. Aber QMS sollte nicht starre Prozesse, sondern durchdachte, reproduzierbare Prozesse, dass man sich auch einigt. Wir machen das so, wir überlegen uns das. Und das kann durchaus auch laufend angepasst werden.
Unbedingt, ja.
Aber dann muss man es auch festhalten. Und dann kommen wir wieder bei einem nächsten Thema. Aber das haben wir schon in den anderen Podcasts besprochen. Das ist natürlich diese interne Kommunikation und Transparenz.
Ja, ja.
Es müssen natürlich auch alle die Prozesse kennen und verstehen, damit sie sie auch leben können.
Mhm, genau. Ja, Kommunikation ist auch hier immer wieder ein Schlüssel zum Erfolg. Das ist so. Also Kommunikation ist immer ein elementares Element, oder? Und die interne Kommunikation ist immer eine Herausforderung. Das ist und bleibt so, oder? Aber auch da, also wenn ich häufig frage, wie kommuniziert ihr, dann haben die vielleicht schon Tools, dann frage ich aber, ja, und was gehört denn da hinein? Welche Art von der Kommunikation sind das? Neuheiten, die ihr kommuniziert? Geht es um Prozesse, die ihr geändert habt? Oder was gehört überhaupt hinein? Und dann sieht man schon, dass genau diese Fragen nicht unbedingt geklärt sind. Oder?
Und dann hast du vorhin was gesagt, da möchte ich noch mal kurz zurück. Du hast selber gesagt, eigentlich magst du nicht, wenn dein Tag vollkommen durchgetaktet ist.
Ja, also ist meine Persönlichkeit, ja. Ich liebe das gar nicht. Ja,
ich mag das eigentlich auch nicht. Und das ist dann wieder das Thema. Auf der anderen Seite, fehlende Planung, das ist verheerend, weil dann vergeudest du deinen Tag.
Ja, genau.
Aber gute Planung geht manchmal auch zur Lasten der Spontaneität.
Genau.
Und man muss ja ja, man muss auch flexibel bleiben, agil bleiben. Du hast das Beispiel Corona gebracht. Also ich meine, wir mussten da plötzlich völlig uns neu erfinden und diese Bereitschaft haben. Und das hat auch Energie gekostet, sich immer wieder neu erfinden. Und wie kann man das, also dies, quasi, wie findet man die Balance zwischen einer guten Planung, die immer noch Platz oder Raum lässt für kreatives Denken? Weil man kann nicht, also wenn man ständig einen hundertprozentig durchgetakteten Tag hat, dann hat man überhaupt keinen Platz für kreative Ideen, für neue Ideen, um Sachen zu reflektieren.
Genau, das ist wichtig. Also für mich ist das eben wichtig, dass ich mir in meiner Wochenplanung Zeit für diese Dinge einräume. Und ich finde, da muss jeder selber schauen, wie er persönlich tickt, wie sein Tagesrhythmus ist. Oder es gibt die Nachteulen und es gibt die Morgenmenschen oder dann gibt es die Morgenmuffel. Und jeder muss da für sich schauen, wann ist denn seine beste Zeit für diesen kreativen Ding. Oder? Ich für mich zum Beispiel, ich bin halt eher ein Morgenmensch. Ich habe da meine besten Stunden, kreativ zu sein. Also das heißt, dann blockiere ich mir die Zeit für eben an meinem Business zu arbeiten oder für zu überlegen, wie weiter oder Texte zu schreiben, all diese Dinge. Und weil ich ja eben ich selber nicht diese starren Strukturen mag, also das heißt, ich habe nicht einen Wochenplan, wo bei mir steht, 7 bis 8 Uhr Training am Morgen oder Joggen oder Laufen oder Fitness und dann immer, also immer jede Woche gleich. Das würde mich persönlich nicht glücklich machen, oder? Also es gibt Leute, die haben das ganze Jahr eigentlich immer dieselben Fenster, oder? Also dann Freitagnachmittag Zeit für Kreativität, oder? Also die sind so extrem durchgetaktet. Das muss aber jeder für sich, finde ich, selber schauen, wie das für sich passt, oder? Aber wir haben auch das Thema Resilienz angesprochen. Auch da. Also ganz wichtig, dir halt in der Woche zu sagen, an dem Abend mache ich frei oder dann bin ich wirklich nicht mit meinem Business beschäftigt. Oder Zeit für den Partner oder Zeit für die Familie. All diese Themen, also da empfehle ich wirklich, wenn wir uns das planen. Aber wie gesagt, jemand, der nicht so gerne in diesen starren, ganz durchgedachten Strukturen ist, dann nimmt halt nicht, macht halt nicht einen Plan, der jede Woche gleich aussieht und von morgens von 8 bis abends um 9 so durchgetaktet ist, oder? Dann lass dir halt vielleicht Zeit zu entscheiden, mache ich jetzt am Nachmittag das oder am Vormittag das. Und zum Beispiel diese starren Strukturen hatte ich jetzt gerade 2 Unternehmen, eines eine Apotheke, eines ein anderes Unternehmen, also branchenfremd. Die hatten beide das Thema Pause, oder? Mitarbeiterpause. Machen die Arbeitspläne und dann ist ganz klar, Schicht Nummer 1 macht von dann bis dann seine Pause. Jetzt das auch wieder. Diese Planung ist ja wichtig und richtig. Jetzt nehmen wir aber an, wir haben den Laden voll mit Kunden und dann laufen Mitarbeiter XY weg, weil sie ihre Pause einhalten von 8:45 bis 10, obwohl es sie brauchen würde, weil der Laden voll Kunden ist. Meiner Meinung nach erwarte ich da eine gewisse Flexibilität, dass sie entscheiden, okay, nein, jetzt ist der Laden voll, ich mache jetzt doch nicht von 8:45 bis 10 die Pause, sondern halt dann, wenn es weniger Leute hat. Aber also genau da ist das Ding, oder? Also sehen das die Mitarbeiter, gebe ich ihnen so viele Entscheidungskompetenzen, dass sie das wirklich dürfen, oder? Muss ich dann nachher wieder kontrollieren, dass sie die Viertelstunde einhalten, all diese Themen, die haben wir ja immer wieder. Oder? Aber ich erwarte da diese Flexibilität, weil das andere geht, das Starre da passt für mich nicht.
Ja, und da sind wir wieder bei diesem Thema der Motivation der Mitarbeiter, die sich genau. Persönlich verbunden fühlen, die auch ja. Den Nutzen des Prozesses erkennen, ihren Beitrag selber wertschätzen und sehen, jetzt braucht es mich. Genau. Und ich bin bereit, auf meine Pause zu verzichten, weil ich weiß, dass ich diese Pause an einem anderen Moment wiederbekomme. Das ist ganz ein zentraler, ein springender Punkt, weil diese Pausendiskussion, die kenne ich auch. Und die kenne ich auch aus dieser Erfahrung, dass es dann auch manchmal vom oberen Management solche Berechnung kommt, das haben wir mal gehabt, dass der Chef berechnet hat, diese Pausen, das kostet dem Unternehmen so und so viel und gesetzlich gegeben müssten wir gar nicht so viel Zeit für die Pause haben, also hat er die gekürzt. Mit dem Ergebnis, dass er nichts gewonnen hat, sondern nur verloren, weil das Ergebnis war, dass die ganze Belegschaft war so frustriert, hat sich so vor Kopf gestoßen gefühlt, hatte das Gefühl, die Arbeit, die wir leisten, wird nicht anerkannt. Und alle haben gesagt, ich war früher bereit, auch Überstunden zu machen am Abend, wenn ein Kunde noch an der Tür geklopft hat und gesagt hat, er braucht jetzt dringend ein Medikament, habe ich gesagt, ich mache jetzt auf. Tant pis, wenn ich jetzt 10 Minuten, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Jetzt glaub mir, ich verzichte auf die Pause, aber ich mache keine Minute zusätzlich für das Unternehmen. Genau. Und ich glaube, das ist immer dieses am Ende, hast du ja so oft in all deinen Podcasts gesagt, aber ich glaube, wir kommen immer wieder zu diesem Punkt. Als Unternehmer stellen wir unsere Kunden in den Mittelpunkt und wir müssen gleichzeitig unsere Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen, damit sie sich so wohlfühlen, damit sie in einem Umfeld sich bewegen, wo sie sich wertgeschätzt, verstanden, wo sie ihr volles Potenzial entfalten können. Und dann haben sie so viel Freude, dass sie genau das mit den Kunden machen. Und das genau führt dann zum Erfolg.
Genau das Richtige. Also ich sage immer den Mensch im Mittelpunkt, genau deshalb, weil ich nicht den Kunden in den Mittelpunkt stellen will, sondern den Menschen, nämlich auch den Mitarbeitern. Und nur wenn du zufriedene Mitarbeiter hast, kannst du zufriedene Kunden haben. In einem Team, wo die Menschen nicht zufrieden sind, hast du keine zufriedenen Kunden. Und deshalb ist immer der Start da. Deshalb sage ich auch wieder, ein Schlüsselelement ist Thema Führung, oder?
Richtig.
Und ich habe immer zwei Möglichkeiten zu führen, habe ich meinen Leuten immer gesagt, oder auch jetzt den Kunden, die ich betreue. Du kannst Polizist spielen, oder du bist eine vertrauensvolle, wertschätzende Person. Ich persönlich mag Polizist spielen nicht, weil das ist das, du musst mir sagen, wenn du in die Pause gehst, ich notiere das, ich schaue dann wieder, wenn du zurückkommst. Und wehe, es waren mehr als 15 Minuten. Genau, dann ist die Konsequenz das, was du gesagt hast, oder? Dann sagen die Mitarbeiter, okay, wenn ich abends 5 Minuten länger bleibe, dann schreibe ich das auf. Und dann haben wir auch, dass die Leute dann in ihre Pause gehen, egal ob der Laden brennt oder ob jemand schreit, weil er einen Unfall hatte oder was auch immer, oder? Dann gehen die in die Pause. Aber das sind nicht Leute, die für das Unternehmen arbeiten, die den Sinn nicht sehen, weil ich kein Vertrauen schenke, weil ich keine Wertschätzung schenke. Das sind ja alles Dinge, die sind Bumerang, die kommen zurück.
Ja.
Ich erhalte Vertrauen, wenn ich Vertrauen schenke. Ich bin wertschätzend, wenn ich auch Wertschätzung gebe. Und deshalb, das ist für mich, wenn ich ein Team oder Menschen habe, wo sie kommen und sagen, wir haben da Probleme, eine Dame, die macht da immer länger Pause, die nutzt das aus, dann sage ich immer, das ist ein Führungsthema, oder?
Das ist korrekt. Und jetzt, weil die Zeit uns ein bisschen davonläuft,
genau.
Ich glaube, das ist doch ein ganz zentraler Punkt. Service Excellence, den Menschen in den Mittelpunkt stellen, Wertschätzung zu schenken. Und das ist gerade jetzt, also ich denke, das ist vielleicht die größte Botschaft, die wir jetzt geben können, weil ich höre von allen Kollegen, das große Problem im Moment ist der Personalmangel. Du hast Mühe, Apotheker zu finden, du hast Mühe, Pharmaassistentin zu finden, die bei dir im Unternehmen bleiben. Und ich glaube, das ist die zentrale Überlegung, wie kann ich als Unternehmer mich verhalten, dass die Leute gerne bei mir arbeiten, dass sie gerne bei mir bleiben, weil sie ihr Potenzial entfalten können. Und das spricht sich auch herum, dass dann die Leute bei mir arbeiten möchten. Und dann schließt sich der Kreis. Weil wenn du das hast, hast du ein motiviertes Team, hast du zufriedene Kunden, hast du Erfolge und du hast auch noch nachher, wenn du das alles gut gemacht hast, noch Zeit für Innovation, so dass du dich weiterhin in die Zukunft projizieren kannst.
Ja, genau. Also zusammen, schöner könnte ich das nicht sagen, aber es tönt sehr einfach, ich weiß, es ist nicht ganz so, aber trotzdem, ich habe jetzt auch wieder sehr viel Apotheker quasi für mich unter die Lupe genommen und geschaut, wo ich das Gefühl habe, die sind sehr gut, die sind gut mit den Leuten. Ja, denen geht's auch gut und die haben ich sage nicht keine Probleme mit Personal oder Personalmangel. Auch die haben manchmal schwer, Personal zu finden, aber viel weniger schwer als andere. Und das, da halte ich fest und da kann jeder kommen und mit mir diskutieren. Also diese Wertschätzung, diese auch Sinngebung, das haben wir ja auch gesprochen, diese Vision, die Ziele, all das, das wird leider auch nicht so häufig gemacht, oder? Deshalb, ja, die Leute kommen, sie arbeiten da, ich bin in der Apotheke, aber diese wirklich, ja, wo ist denn mein Warum, oder? Das frage ich in jedem Training. Wo ist euer Warum? Warum kommt ihr morgens in die Apotheke? Und jetzt schreibe ich dir nicht, ich helfe gerne Menschen. Was ist es denn, was euch wirklich fasziniert, an den Menschen zu helfen? Oder warum arbeitet ihr in dieser Apotheke? Überlegt das mal. Für euch auch da wieder, sich Zeit nehmen zur Reflexion, oder? Also Sinngebung für mich, dann Wertschätzung, aber natürlich auch interessante Aufgaben, Freiheiten fordern, fördern, beides. Gute Kommunikation natürlich, und dann bin ich sicher, wird man zum geschätzten, idealen Arbeitsort, wo die Leute hinwollen, schlussendlich. Weil wir haben das auch schon gehabt in unserer Zeit, oder? Wo man gewusst hat, da möchte ich hin und nein, in diese Apotheke lieber nicht. Das spricht sich rum.
Das ist richtig. Und vielleicht dann als Schlusswort.
Genau.
Es lohnt sich als Geschäftsführer in Führung. Themen zu investieren, also Zeit nicht vergeuden, sondern Zeit investieren für Führungsthemen, ja. Und vielleicht sich auch da weiterzubilden, Impulse zu holen, weil diese Zeit ist nicht verlorene Zeit, sondern ganz im Gegenteil, das ist Zeit, die man spart, weil man dann viel effizienter unterwegs ist und zusätzlich ja auch noch ein Team hat, das sich mit dem Unternehmen identifiziert, Freude sprüht, und dann macht das alles noch ganz viel mehr Spaß.
Das ist genau richtig. Und wenn wir ja schon von Prozesseffektivität und Führung sprechen, also in meinen Führungstrainings sage ich den Teilnehmern immer, okay, in der nächsten Woche, ab jetzt müsst ihr für die Führungsthemen 10% eurer Zeit einplanen. Also wenn ihr 40 Stunden arbeitet, dann müsst ihr mindestens 4 Stunden fürs Thema Führung jetzt im Kalender, in der Agenda haben, wo ich mich um Mitarbeiter kümmere, wo ich Dinge erarbeite, die mit Führung zu tun. Das ist etwas Neues dann in der Agenda. Genau.
Und dafür muss man Zeit
einplanen und sie
nehmen. Und das wäre zum Beispiel Delegieren.
Das ist dann auch Delegieren, genau, wo ich sage, okay, Delegieren ist ein Thema, dem ich Mehrwert geben muss, oder als Chef. Genau.
Super. Ja. Vielen Dank, aber, Sarah.
Ja, ich danke dir und allen Zuhörern. Es hat mir wieder riesig Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir da auch Feedback erhalten, gell, Munja? Was euch gefallen hat, liebe Zuhörer, was ihr für euren Alltag mitnehmen konntet. Und freue mich auf ein Wiedersehen, Wiederhören bei allen. Dankeschön. Ja,
danke dir, Sarah. Danke Ihnen auch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und auch, genau, was Sarah gesagt hat, das ist ganz wichtig. Bitte gebt uns Feedback, sagt uns, was euch gefallen hat, was ihr vielleicht vermisst habt und welche Themen wir im nächsten Jahr vertiefen sollen. Weil ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel zu sagen und man kann immer wieder neue Impulse bekommen, die man dann auch im Alltag einsetzt, und das bringt uns weiter. In diesem Sinne wünsche ich allen noch eine gute Zeit und viel Freude bei der Umsetzung der Ideen, die wir hier vielleicht vermitteln durften im Alltag, und viel, viel Erfolg in Ihrem Unternehmen. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.